Herr Jesus, wie stark. Du bist so grandios, Herr. Du bist wirklich grandios. Starke Statements, die wir da so singen. Mein Gott ist größer. Größer als Hass. Größer. Ich habe gedacht, passt eigentlich zu den Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte. Ich habe es mir überschrieben. Lass nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. Lass nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. Lass es nicht zu. In dieser Gefahr stehen wir ausnahmslos alle. Ausnahmslos alle. Lass nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. Ja, wir können mal den Bibelbereich aufmachen. 1. Mose 9. 1. Mose 9. Ich würde da gerne etwas mit euch lesen. Und ich habe gesagt, ja, es ist auch, gerade auch mit dem Lied, das wir so gesungen haben, wir sind wirklich, ich wiederhole mich, immer wieder in Herausforderung, dass wir unser Verhalten bestimmen lassen wollen von dem, wie andere uns begegnen. Also wir haben manchmal fast diese Mentalität oder wir sind versucht, wir haben sie eigentlich nicht, aber wir sind versucht, dieses Auge um Auge, wie du mir, so ich dir. Und ich möchte da ein paar Gedanken heute, wie gesagt, zu äußern, zu diesem ganzen Bereich. 1. Mose 9 aufschlagen, beziehungsweise können wir die Bibelverse auch auf den Bildschirm schicken, dass wir das miteinander lesen können. 1. Mose 9, Abvers 18. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden, beziehungsweise hat sich die ganze Erde, Erdbevölkerung ausgedehnt, zerstreut. Und Noah, er war ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Die Anmerkung sagt, Noah, ein Landmann, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte. Fand ich auch interessant. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahm Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen, gesegnet sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet und er wohne in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er. Man könnte ja so sagen, Familie, das ist so dieser Ort von Geborgenheit. Das ist dieser Ort, wo wir Schutz finden. Wo man einen nicht hintergeht. Und doch, wenn wir das hier anschauen, da ist dieser eine Sohn, der Ham, der geht abends, er geht am Zelt seines Vaters vorbei und dann sieht er Papa voll besoffen, bis an den Kragen voll und splitternackt. Ist doch schon ein Anblick. Was macht dieser? Was macht dieser Ham? Er geht hin zu seinen Brüdern. Jungs, ich muss euch was erzählen. Vater liegt voll trunken im Zelt. Vater ist besoffen. Und er macht sich lustig, witzig über seinen Vater. Sagt, Jungs, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ist es nicht manchmal so? Da sind Leute, denen du vertraust, wo du vielleicht sogar sagtest, für die würde ich die Hand ins Feuer legen. Und dann passiert dir etwas, was dir vielleicht nicht passieren dürfte, aber es ist passiert. Es passiert dir, und statt die, denen du vertraust, dass sie dich schützen, gehen sie her und machen dich noch in aller Öffentlichkeit lächerlich. Reißen ihre Witze, hast du gesehen? Hast mein Pastor gesehen? Was der heute wieder gepredigt hat? Hast du den gesehen? Hast du jenen gesehen? Man macht sich lustig. Und das will unser Verhalten prägen oder will uns veranlassen, unser Verhalten gegenüber anderen Menschen zu ändern. Die anderen beiden Jungs, die anderen beiden Söhne sind ganz anders. Sie haben gesagt, wir wollen Papa nicht bloßstellen. Wir wollen das nicht tun. Ich habe so gedacht, als ich diesen Text las und ich hatte so ein paar Minuten in der Predigt von Joyce Meyer da reingehört. Sie hat dieses Thema mit aufgegriffen, ging dann aber noch in eine andere Zielrichtung. Aber so, da sind Menschen, wir vertrauen ihnen. Und dann, diese Leute ziehen dich ins Lächerliche. Aber da sind diese zwei anderen Jungs, die gehen her und sagen, das geht nicht, das machen wir nicht. Das waren Jungs von Charakter. Du musst so wissen, Menschen, die dich, deine Fehler oder das, was du tust, ins Lächerliche ziehen, und sie müssen nicht unbedingt hihihihi gehen, hahaha, sondern Leute, die sagen, hast du gewusst, was der oder die gemacht hat? Boah, und was der macht, bin ich ja gar nicht einverstanden. Was die machen, nee, oh nee, wie konnte man nur? Das sind Menschen vom schlechten Charakter. Das sind Menschen, selbst wenn sie sich Christen nennen, sie haben nicht begriffen, was Veränderung bedeutet. Sie nennen sich Jesus-Nachfolger, aber sie, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ob du so Leute kennst. Aber es sind Menschen, die keinen Charakter haben, Menschen, die Fehler anderen ins Rampenlicht stellen. Dadurch steht man ja, Billy Graham sagt es mal so, wenn wir die Fehler der anderen, ihre Missgeschicke oder ihren, vielleicht auch den Leitungsstil des Pastors, wenn wir das in Frage stellen, dann bringt uns das in der Wertschätzung der anderen doch irgendwie ein Stück höher, denn wir haben den Durchblick. Das Ding ist nur, und ich spreche aus über 40-jähriger Erfahrung, die Leute, die besser wissen, wie man Gemeinde leitet, haben noch nie eine Gemeinde geleitet und tun ihren Job in der Regel in der Gemeinde total schlecht. Aber ihr mieser Charakter bringt sie dazu, ständig negativ zu reden. Und das will uns beeinflussen. Das will dich als Leiter beeinflussen. Das will dich als Gläubiger beeinflussen, ob du in deiner Familie bist oder ob du in der Gemeindefamilie bist. Es will etwas mit dir machen. Du sagst, das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Ich will dir mal sagen, wir können. Dieser Ham, er hat seinen Vater bloßgestellt, hat ihn ins Lächerliche gezogen. Sam und Japhet, sie gehen her und sagen, das geht gar nicht. Die beiden Jungs gehen her, nehmen eine große Decke, hängen sie sich an die Schulter und dann gehen sie rückwärts zu ihrem Vater ins Zelt. Und dann, ach, da ist er, okay. Moment, tritt nicht auf Papa, nicht auf Papa, Vorsicht. Und dann legen sie rückwärts die Decke ab. Sie bedecken seine Nacktheit. Menschen mit schlechtem Charakter werden niemals die Nacktheit eines anderen bedecken. Sie werden auch nie die Nacktheit eines Leiters bedecken. Wenn der einen Fehler macht, dann werden sie das anprangern. Dann werden sie darüber zu Hause diskutieren. Sie werden darüber Gespräche führen. Der hätte doch so können, der hätte so machen und der hätte so. Sie selber machen nichts besser, aber sie wissen immer, wie man es besser macht. Und das darf dich nicht beeinflussen. Egal in welchem Umfeld du bist, es darf dich nicht beeinflussen. Es darf dein Verhalten nicht verändern. Du musst wissen, den Weg, den du mit Gott gehst, diesen Weg gehe ich. Gott hat mich mit ihm, mit sich auf eine Reise genommen. Und mit ihm gehe ich auf diesem Weg, mit ihm gehe ich auf dieser Reise. Was mir aufgefallen ist, es wäre zu viel, so viele Bibelstellen zu lesen, aber was der Noah mit dem Ham macht, das geschieht mit Menschen, die charakterlich schlecht leben und über andere Menschen herziehen. Sie bringen sich selber unter Fluch. Sie werden zu Sklaven. Sie kommen nie wirklich in Freiheit. Sie sind immer irgendwie auf der Suche nach einer Beziehung mit Jesus. Meine Beziehung mit Jesus müsste doch besser werden. Ja, sie könnte besser werden, wenn sie erlauben würde, dass Gott sie in ihrem Charakter verändern würde. Aber sie sind Sklaven. Was macht denn der Noah hier? Er verflucht sei Kanaan und in Zukunft sei er ein Knecht seiner Brüder. Menschen, die über andere herziehen, und das musst du wissen, du darfst dich nicht auf ihre Stufe begeben, das darfst du nicht machen, solltest du nie tun. Aber Menschen, die andere schlecht machen, sie begeben sich selber unter Fluch. Sie können auch nicht in einer guten Beziehung mit Jesus leben, ist unmöglich. Weil sie sind stolz durch ihr Verhalten. Gott sagt, er widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Er widersteht ihm. Eigentlich sind Menschen mit einem miesen Charakter sind bedauernswerte Geschöpfe. Sie wollen immer irgendwie eine Begegnung mit Gott. Sie wollen immer irgendwie vorwärts kommen, aber sie kriegen es nicht hin. Sie können es auch nicht hinkriegen, weil sie müssten zulassen, dass Gott in ihrem Leben etwas macht. Und es wäre für dich und mich schlimm, wenn wir uns über solche Leute dann aufregen. Du solltest das nicht tun. Du solltest großzügig sein. In 1. Petrus 4 lesen wir nochmal zusammen. 1. Petrus 4, 8. Und das will uns bei solchen Gelegenheiten doch manchmal ganz schnell abhanden kommen. Aber ich sage dir, lass nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. Lass es nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Vor allen Dingen. Irgendjemand hat neulich was über Gebet hier gesagt. Wer war das? Vor allen Dingen tut Fürbitte, Gebet für alle Menschen. Vor allen Dingen. Hier ist noch so ein Vor allen Dingen. Vor allen Dingen aber habt untereinander anhaltende Agape-Liebe. Dieses Wort anhaltende im Griechischen heißt ektenes und bedeutet ausgestreckt, anhaltend, angespannt, intensiv. Du hast dir vielleicht die beste Mühe gegeben, Menschen, die auch total quer dir gegenüber sind, du hast dir die Mühe gegeben, ich will mit ihnen Frieden halten. Ich will, dass es nicht Stress gibt. Ich will, dass es gut wird. Und du merkst, es funktioniert nicht. Und jetzt sagt der Petrus, und er spricht ja aus dem reichen Erfahrungsschatz seines Lebens, er sagt, Leute, bleibe intensiv dabei, lieb zu haben. Intensiv, anhaltend. Bleib einfach dabei. Ja, Gott, siehst du denn nicht, was man mir antut? Doch, ich weiß. Der Herr sagt, hast du vergessen, was man mir angetan hat? Deinetwegen, wegen deiner Riesenschuld, hat man mir angetan. Hat man mir angetan. Bleibe intensiv dabei zu lieben. Aber Herr, er hat es nicht verdient. Ich weiß, der Herr, du hast es ja auch nicht verdient, ich trat es trotzdem. Wir haben es ja nicht verdient, ich habe es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Und ich weiß, du sagst, wir haben die Gnade Gottes angenommen. Wir haben die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren. Und dann steht dieses auf, nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. Irgendwann ist das, kennst du diesen Ausspruch, wo du sagst, das Maß ist jetzt voll, mir reicht's. Oder andere sagen, ich habe die Schnauze voll. Und wenn wir die Schnauze voll haben und wenn das Maß voll ist und wenn es uns reicht, dann gehen wir in Rückzug. Und eigentlich lassen wir dann zu, dass andere unseren Lebensstil und unser Verhalten beeinflussen. Wir sollten das nicht tun. Also für uns ist es total wichtig, also ich kann ja jetzt nur wieder so ein bisschen persönlich sprechen, Marita und mir, wenn wir tun das nicht, aber ich denke noch an jüngere Jahre zurück. Und ich kann dir sagen, als Pastor, ich hatte so oft Grund, mich aufzuregen. Ich habe ja jetzt auch noch Grund, mich aufzuregen. Aber ich entscheide mich ja, mich nicht aufzuregen. Aber damals habe ich mich aufgeregt und habe gesagt, oh, weißt du, Marita und so und so und so. Marita sagt, Herbert, das will ich jetzt so nicht hören. Ich gehe mal raus, bis du dich beruhigt hast. Und dann, das war gut. Denn warum sollte ich sie mit all diesem Schmutz mit überschütten? Mit meiner Kritik, mit meinem vielleicht Verletztsein, mit meinem Ärger. Nein, das ist nicht der Weg. Und wie oft sitzen wir zusammen in Gruppen oder Menschen sitzen zusammen, ihr vielleicht nicht jetzt, aber Menschen sitzen zusammen und dann wird diskutiert, was jener und dieser und der besser machen können. Und ich sage, aus meiner über 40-jähriger Erfahrung kann ich sagen, ein Großteil der Christen sitzen darüber zusammen, ob es nun beim Döner ist oder beim Bier ist oder was auch immer sie tun. Wo immer sie sitzen zusammen und dort haben sie ihre Döner-Stammtischgespräche oder auch Hausgruppengespräche. In diesen Gesprächen sprechen sie, was könnte ein Leiter in der Gemeinde besser machen? Das Problem ist nur, sie machen selber nichts besser. Das Einzige, was sie können, ist diskutieren. Und früher habe ich mich darüber aufgehalten, habe ich gesagt, hey, das geht nicht. Gott sagt, reg dich nicht auf, das wirst du nicht ändern. Solange Menschen auf dieser Erde sind, wird es solche Menschen mit so einem Charakter geben, die alles besser wissen, aber nichts besser tun. Und wenn du auf ihre Treue schaust und auf sie, wenn du sie brauchst, werden sie nicht da sein. Gott sagt, damit musst du leben. Mir ging es genauso. Petrus hat am Schluss sogar mich verflucht, hat sich selbst verflucht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Jesus sagt, damit muss man leben. Und du wirst mit Dingen im Leben leben müssen. Das sind Menschen, die dich angreifen, Menschen, die dich vielleicht hintergehen. Hey, befasse dich nicht damit, wie sie dich hintergehen und was sie tun, sondern befasse dich weiter mit Jesus. Weil wenn du dich mit dem Fehlverhalten anderer beschäftigst, verlierst du diese Zeit in der Beziehung mit Jesus. Du verlierst diese Zeit mit Jesus. Und vor allem, es macht dein Herz in Aufruhr, vielleicht sogar in Bitterkeit. Und es ist anstrengend, so ein Leben. Es ist viel einfacher zu sagen, was Petrus hier sagt, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ja, aber Herbert, diese Personen, die machen wirklich Mist. Die machen einem das Leben schwer. Richtig. Ich fand interessant, das Wort bedecken anzuschauen. Die Liebe bedeckt, das Wort ist Kalypto. Verhüllen, umgeben, einwickeln mit einer Rinde, mit einem Fell oder mit einer Schale oder mit einem Verputz, zuputzen, zudecken. Wenn du diese Leute weiter lieb hast, sagt Gott, dann ist das so, als wenn du einen Verputz darüber legst. Und das ist doch ganz logisch. Die Liebe ist diese Rinde, ist dieser Verputz, ist diese, ja, oder wie haben wir es hier, das Fell, diese Schale, die du rumtust. Wenn du nicht liebst, siehst du massiv das Fehlverhalten der anderen Person, richtig? Aber dann entscheidest du dich, sagst, ich werde diese Person lieb haben, als würde sie sich so lieb haben, als würde sie sich immer richtig verhalten. Was siehst du dann? Liebe. Und diese Liebe ist wie eine Decke, eine Hülle. Wenn du anfängst, Menschen, die schwierig sind, zu lieben, egal ob sie nun deine Brüder und Schwestern sind oder du in einem Dienst bist, ob es ein Gemeindeleiter ist oder ob es Mitarbeiter sind, wenn du anfängst, Menschen zu lieben, die es nicht verdient haben, mit diesem Wissen auch ich selber habe, nicht verdient, geliebt zu werden und werde trotzdem geliebt, richtig? Denn der Herr liebt mich. Und wenn ich 1000 Fehler mache, er wird mich lieben, richtig? So, also, hier, was heißt, Petrus sagt, Herr, 7-mal am Tag müsst ja reichen. Also wenn dieser Bursche 7-mal am Tag mich verletzt, mich ärgert, Herr, darf ich beim 8. Mal die Rakete zünden? Sagt Jesus, nee, 490 Mal mindestens. Weißt du, vor lauter Ärger hättest du gar keine Zeit mehr zu zählen oder vor lauter Liebe würdest du auch aufhören zu zählen. So. 7-mal, Herr, beim 8. Mal zünde ich die Rakete. Der Herr sagt, nein, hab lieb. Das verändert, wenn wir lieben, verändert das unseren Blickwinkel. Wir sehen nicht mehr den Schmutz oder den Dreck oder die Aggression oder den Charakter, mit dem diese Person im Alltag lebt, vielleicht auch dir gegenüber. Du siehst das mir. Du siehst nur einfach, ich habe diese Person lieb, so wie Jesus mich und sie lieb hat. Du liebst, das bedeckt es. Herbert, weißt du denn nicht, wie schlimm die bei mir sind? Doch, ich weiß das. Aber wenn du sie liebst, siehst du das nicht mehr. Es fängt an, es ist eine Rinde, du bedeckst es. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du die unmöglichsten Leute ertragen kannst. Also Leute, die du unter Normalzustand kreuzigen würdest. Oder bei der Rakete zu bleiben, auf die Rakete schicken, binden und zum Mond schicken. Aber nein, du liebst einfach. Und das ist, was Petrus hier sagt. Vor allen Dingen habt einander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. 1. Korinther 11, 30, das beim Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 30, Vers 29 erstmal. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind vorzeitig entschlafen. Und ich weiß, wie mühvoll das manches Mal auch ist. Eine Gemeinde feiert Abendmahl. Und dann weißt du, die Person, da kommen jetzt Personen zum Abendmahl, die haben wirklich einen ganz desolaten Charakter. Die lästern in der Woche, ähnlich wie der Ham über seinen Vater, sie lästern über ihre Geschwister. Sie sitzen in Runden zusammen und kritisieren. Du weißt genau all das, was sie tun. Du weißt es. Und dann kommen sie zum Abendmahl und es ist, als ob die ganze Welt heile Welt ist. Und wir sind dann geneigt, weil wir ja wissen, wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt und trotzdem isst, isst sich selber zum Gericht. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, ein Gutteil sind vorzeitig gestorben. Ich weiß nicht, aus welchen Motiven wir manchmal handeln. Wollen wir wirklich die anderen vor dem Tod schützen? Dass wir sagen, also du solltest jetzt kein Abendmahl nehmen. Oder haben wir doch vielleicht so ein verborgenes, heimliches Gericht, du nimmst nicht teil. Ja, ich weiß nicht, was könnte sein? Es gibt beide Varianten, die wir durchaus da ausspielen können. So, du nimmst nicht teil. Ich will dir etwas sagen, vielleicht hat jemand sich die ganze Woche ganz mies benommen, aber ich weiß, dass aus vielen Fällen 5 Minuten vorm Abendmahl haben die Leute die Zeiten intensivster Buße, die dann in der Regel während der Abendmahlsfeier anhält und danach wieder beendet ist. Dann geht es wieder ohne Buße weiter. Aber ist das mein Problem? Den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, das heißt, ich rede negativ über dich, über Gemeindeglieder, über meine Mitarbeiter oder über meinen Leiter oder wie auch immer. Ich rede negativ. Die Bibel sagt, dann beurteilen wir den Leib des Herrn nicht richtig, weil wir sind sein Körper, sein Leib. Und er sagt, deshalb sind viele unter euch, sagt er, sind viele unter euch schwach. Das Wort ist Asthenes, schwach von Steno und bedeutet ohne Stärke und mit negativ A davor ist ohne Stärke. Deshalb sind viele in ihrem Glaubensleben schwach. Menschen, die andere kritisieren und negativ sind, können im Glauben nicht wachsen. Hallo, merk es dir. Den Satz kannst du merken für alle Ewigkeit. Menschen, die andere negativ kritisieren, können nicht wachsen, werden nicht wachsen. Sie bleiben im Glauben schwach. Glaub es mir. Ich spreche nicht nur von der Bibel her, ich spreche aus über 40-jähriger Erfahrung. Ich beobachte sie, sie bleiben immer schwach. Sie sind immer gottsuchend, aber sie kommen nie weiter. Dieses heißt, eigentlich bedeutet es ohne Stärke. Sie sind kraftlos. Schwach, kraftlos, unfähig auch gebraucht zu werden, sagt dieses Wort. Und viele sind deshalb, weil sie in dieser Kritikhaltung sind, sind sie krank. Das Wort ist hier Arostos, bedeutet schwach, kraftlos, krank, kommt von Ronymie und bedeutet stärken und negativ Aon bedeutet, im klassischen Sinn, Griechischen wurde es benutzt, um moralische Schwäche zu bezeichnen. Das Substantiv Arostia, welches im Neuen Testament nicht vorkommt, also von diesem, was wir gerade hatten, von Arostos, heißt Schwachheit, Krankheit, chronisches Leiden, oft schlechter Gesundheitszustand. So, Paulus sagt, Menschen, die dann das Abendmahl nehmen, aber in einer ständigen Kritikhaltung zu ihren Brüdern und Schwestern stehen, diese Leute werden geistlich schwach, körperlich schwach und sie kommen nicht voran. Und vor allem sie werden die Erfüllung, die sie in Gott suchen, dass Gott sie wirklich beglückt und sie in eine Beziehung mit Gott kommen, ist unmöglich, denn da sie ihr Verhalten zu ihren Brüdern und Schwestern nicht klar leben, können sie auch keine klare Beziehung zu Gott haben. Vor allem Gott widersteht ihnen. Und ein Gutteil sind vorzeitig entschlafen, das ist koimao, bedeutet schlafen, entschlafen, sterben. Also ich muss sagen, als ich jung war, habe ich sehr darauf auch geachtet, geschaut, so jemand das Abendmahl nehmen oder nicht. Heute gucke ich manches Mal einfach zu und ich weiß, dass Leute, die das Abendmahl nehmen, ich weiß, während sie es nehmen, nehmen sie zum Gericht. Interessanterweise steht hier auch geschrieben, denn wer isst, Partizip Präsens, und trinkt, Partizip Präsens. Das heißt, wer immer wieder das Abendmahl nimmt und immer wieder auch den Kelch trinkt, er wird von Mal zu Mal in seinem geistlichen Leben abbauen und schwächer werden. Dann kommt vielleicht mal eine Phase der Buße, wo man sagt, oh, ich muss das jetzt ändern, ich muss mein Verhalten ändern. Dann ändert man es und irgendwie kickt man das Ganze weg und das Blut Jesu reinigt einen. Aber dann, bei der nächsten Gelegenheit, ist man schon wieder in diesem Kritikmodus. Und man ist ständig geistlich schwach und geistlich krank. Hat Gott für uns nicht so vorgesehen. Eigentlich, Menschen, die so sind, wir würden dann eigentlich hergehen und wir würden sagen, Mensch, da muss man doch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Mensch, da muss man doch jetzt mal kritisch an die dran gehen. Aber dann wärst du ja wie sie. Und der Herr sagt, wir sind nicht wie sie. Ja. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn, er ist der Leiter der Gemeinde, dass wir auf ihn hören. Und er gibt uns diese Ratschläge. Übrigens, interessanterweise, was ich gerade gelesen habe mit 1. Korinther 11, Paulus sagt, das habe ich vom Herrn empfangen. Er sagt, der Herr hat mir gesagt, dass das so funktioniert oder dass das passiert. Leute, die so in ihrem Charakter leben, werden, weißt du, wir sollten das nicht tun. Ich kann ja das sagen, weißt du, auch damit habe ich zu leben gelernt. Aber als junger Pastor, muss ich sagen, fiel es mir oft schwer. Aber weißt du, Menschen kommen und bekennen ihre Sünden. Manchmal sind schlimme Sünden, Ehebruch und dergleichen. Und sie sagen, Herbert, behalte es für dich. Natürlich habe ich Schweigepflicht. Behalte es für dich. Und diese Leute, sie suchen Hilfe, sie suchen Rat, aber in gleicher Weise bei der nächsten Runde, in der sie sitzen, reden sie negativ über den, der den Rat gegeben hat. Sie machen das, was Ham macht. Und Gott sagt, sie holen Fluch in ihr Leben. Und deshalb kommen sie in ihrem geistlichen Leben nicht voran. Geht nicht. Geht nicht. Man erwartet einerseits, du musst mich schützen, aber statt den Ratgeber auch zu schützen, schützen sie ihn nicht. Das ist so schwierig manchmal. Und es ist so wichtig, dass wir von Gott her, vielleicht auch ein Gedanke mal dazu, wir wissen ja, dass Jesus der Leiter der Gemeinde ist. Aber Jesus hat ja auch Verantwortliche als Leiter in der Gemeinde gesetzt. Wir haben manchmal die Tendenz, dass Leute sagen, nur Jesus ist mein Leiter. Ich akzeptiere keine menschlichen Leiter. Wenn du keine menschlichen Leiter akzeptierst, akzeptierst du Jesus nicht. Ganz klar und deutlich, weil Jesus hat diese Leiter gesetzt. Und wenn du sagst, ich vertraue diesen menschlichen Leitern nicht, dann sagst du, ich vertraue Jesus nicht, weil Jesus vertraut ihnen, weil er sie gesetzt hat. Er vertraut ihnen. Ja, du sagst, sie machen Fehler. Ja. Was war mit der Nase? Pack dich an die eigene Nase. Alle machen Fehler. Ganz logisch. Die Bibel sagt nicht, dass Leiter vollkommen sind. Trotzdem hat Gott sie gesetzt. Und wenn ich sage, ich akzeptiere nur Jesus als Leiter und keine menschlichen Leiter, dann akzeptierst du Jesus nicht, weil Jesus hat Leiterschaft gesetzt, zum Beispiel. Ganz einfach. Können wir uns drehen, wenden, wie wir wollen. Ist so. Okay. Also, lass nicht zu, und ich kann dir sagen, der Alltag ist manches Mal so herausfordernd, dass du sagst, jetzt mache ich die Schotten dicht. Ich meine, kennst du so Situationen, wo du sagst, ich mache die Schotten dicht, jetzt reicht es mir? Ja, ich sehe manche nicken. Es reicht mir. Und ich kann dir sagen, ich erlebe das heute manchmal. Kannst Marita fragen. Manchmal sagt, weißt du, Marita, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt reicht es mir. Aber weißt du, was Marita weiß? Das war nur eine Momentaufnahme. Erst nachher gleich mit Jesus zusammen, es klärt sich alles. Ja, aber es ist so. Manchmal sind die Herausforderungen so stark, dann reicht es. Und sie sind wirklich schwierig, die Situation des Lebens. Und niemand hat uns versprochen, dass die Tage nicht voller Leid oder auch Kummer sind oder Sorgen sind. Nur wir müssen wissen, wo wir sie abgeben. Ich kann dir sagen, die letzten 2, 3 Monate, es ist kein einziger Tag vergangen, an dem Marita nicht in großem Kummer und Leid waren. Die letzten 2, 3 Monate, großem Kummer und Leid. Aber wir wissen, wo wir hingehen mit all dem. Wir lassen nicht zu, dass Kummer und Leid unser Leben bestimmt. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Dann heult man vielleicht auch mal. Aber wir wissen, da ist jemand, der sich um all die Sorgen und den Kummer kümmert. Er kümmert sich darum. Und das ist herausfordernd. Das Leben ist echt herausfordernd. Die Umstände, in die wir manchmal kommen, sind echt herausfordernd. Aber da ist jemand, wir haben doch erst gesungen, Gott, du bist größer. Haben wir das gesungen? Gott, du bist größer als der Kummer, du bist größer als das Leid, du bist größer als der Umstand. Du, Herr, bist größer. Du bist größer. Und wir wollen manches Mal resignieren und aufgeben. Sollten wir nicht tun, weil dann würde das, was uns passiert, unser Verhalten bestimmen. Es würde uns in die Defensive bringen, wir würden zurückgehen. Das sollten wir nicht tun. Sondern wir sagen, gerade erst jetzt, jetzt erst gerade recht, werde ich mit Jesus den Weg gehen. Einfach durchgehen. Und du sagst, aber ich fühle mich dabei nicht gut. Du, ich, in den meisten Fällen fühle ich mich nicht gut. Ich habe nur eine Devise, ich gehe da durch. Das ist vielleicht so wie im Urwald. Ich komme ja aus dem Urwald. Ne? Haben sie gesagt, mit der Banane aus dem Urwald gelockt. Und wenn wir als Jungs damals unterwegs waren im Urwald, auf Jagd und so weiter, da hatten wir unsere Machete da. Das ist nicht so, dass du hier wie so durch den deutschen Wald läufst. Da ist es wirklich zugewuchert, Schlingpflanzen, Lianen und so. Und dann gehst du mit der Machete und dann haust du dir einen Weg frei. Sind wir denn bescheuert, jetzt auf die Jagd zu gehen und dann durch so ein Dickicht uns durchzuteilen? Ja, natürlich. Das hat uns Spaß gemacht. Ja, jetzt im Alter macht das durch Dickicht gehen vielleicht nicht immer so einen Spaß, aber wir gehen trotzdem durch. Bildlich jetzt gesprochen. So, weißt du, die Herausforderungen sind da. Ich glaube auch nicht, dass du und ich Leute verurteilen sollten, die sich so verhalten, wie ich es sagte. 2 Verse noch zum Abschluss. Matthäus 7, Vers 2. Jesus sagt, und das ist die große Gefahr, wenn wir Negatives erleben, sind wir geneigt, selber Gericht zu üben. Ob es nun gedanklich ist, wortmäßig oder dass wir uns Partner, Rivalen suchen, die mit uns einer Meinung sind. Die Gefahr ist groß. Und in der Gefahr stehen wir immer, so etwas zu tun. Aber Jesus sagt, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ich fand das sehr interessant, dieses wird euch zugemessen werden. Er sagt, wir erfahren Negatives. Jemand richtet dich vielleicht. Und jetzt gehst du und richtest die andere Person. Und Jesus sagt, tu es nicht, denn wenn du es tust, steht hier, wird dir noch zugemessen werden. Jesus sagt, es wird zu dem, wie du den anderen richtest, mit dem Maßstab, mit dem du den anderen richtest, wird man dir noch draufpacken. Dein Gericht wird schlimmer ausfallen als bei der Person, die du gerade richtest. Versteht ihr, was ich meine? Also Jesus sagt, wenn du und ich, wenn wir andere richten, Jesus sagt, dann packe ich dir noch was oben drauf oder dann wird dir etwas, nicht er, aber dann wird dir oben zugemessen werden. Das heißt, du hast einen halben Liter Gericht, die du jetzt übst. Halbe Liter, ich zeig's dir jetzt mal, Gericht. Jesus sagt, tu es nicht, denn du wirst gerichtet mit 1 Liter. Also dich richte ich mit 10 Kilo, Jesus sagt, tu es nicht, denn du wirst mit 20 Kilo gerichtet. Du kriegst 20 drauf. Es wird dir mehr zugemessen werden. Du wirst mehr draufgepackt kriegen. Deshalb sagt die Bibel, richtet nicht, denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Wenn ich dich kritisiere, wie du mit Jesus lebst, kann das sehr gefährlich sein. Die Frage steht mir zu, nicht dich zu kritisieren, wie du mit Jesus lebst. Ich kann dich aber ermutigen, wenn ich merke, du könntest in ein besseres Leben kommen, kann ich dich ermutigen, komm, lass uns zusammengehen. Aber wir sind sehr schnell immer mit der Richterkeule da. Und das sollten wir aufpassen, wir sollten das nicht tun. Denn mit dem Maß, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch noch hinzugemessen werden. Noch letzter Vers. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Auch wieder dasselbe. Auf jeden Fall, und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Dieses seht zu steht im Imperativ. Er sagt, ich befehle dir, hör gut zu und schau gut, was du dir anschaust. Ich befehle dir, hör zu, sieh zu und hör zu. Achte auf das, was du siehst und achte auf das, was du hörst. Lass nicht alles an dein Ohr kommen. Lass nicht alles an deine Augen kommen. Denn das macht etwas mit dir. Und wir sind manchmal so und sagen, Mensch, man kennt sich so gut und du kennst jemanden so gut und man ist doch eng und man ist doch vielleicht noch sogar befreundet und diese Person redet negativ über jemand anders. Dann solltest du dieser Person sagen, würdest du bitte damit aufhören? Wenn sie nicht aufhört, würde ich an deiner Stelle aufstehen, den Tisch verlassen. Wenn es dein Ehepartner ist, würde ich rausgehen, in den Garten spazieren oder sagst, ich ärgere mich, dann grab den Garten um. Aber Jesus sagt, du darfst das nicht zulassen, denn das macht was mit dir. Wenn wir sitzen und jemand redet negativ über jemand anderes in deinem Beisein, glaub mir, das ist oben im Gehirn gespeichert. Das ist erstmal drin. Und weil du zugehört hast, signalisierst du dem Teufel, mich interessiert das. Der Teufel sagt, schön, dass es dich gibt, ich werde dir in Zukunft mehr News liefern. Ich habe mehr Neuigkeiten für dich. Und dann geht in dir was ab und deine Abwärtsspirale ist vorprogrammiert. Deshalb ist so wichtig, was du hörst. Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, er sagt der Deutsche, an jeder sehe zu, was er hört und an jeder sehe auch zu, was er anschaut. Wir schauen uns nicht alles an, ne? Auch intern, wir schauen uns nicht alles an. Wir hören uns auch nicht alles an. Ja? Und deshalb, ich sage, manchmal sind Leute auch am Telefon so negativ gewesen. Ich sage, wenn du nicht sofort damit aufhörst, ich sage, du kannst mit mir normal reden, und kannst auch die Situation mit der Person, mit der du gerade ein Problem hast, normal schildern. Aber das musst du schon mir überlassen, wie ich das rede. Und ich sage, wenn du das nicht sofort aufhörst, ist das Gespräch beendet. Entweder du redest normal mit mir oder es ist beendet. Du kannst doch nicht einfach mit... Und dann lege ich auf. Fertig. Ich muss mir das nicht antun. Muss ich nicht. Und dann rufen Leute nochmal an. Wie kannst du einfach auflegen? Ich sage, soll ich nochmal auflegen oder ist... Ist ja wohl eine Frechheit, bang, lege ich auf. Und das mache ich so lange, entweder ruft die Person dann nicht mehr an oder die Person wird sagen, Entschuldigung, dass ich mich so verhalte. Und dann wird sie normal reden. Aber ich muss mir nicht alle Dinge im Leben anhören. Muss ich nicht, müssen wir nicht. Wir sind doch keine Mülleimer. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge kennen. Sieh zu, Imperativ, sieh zu, was ihr hört. Schau auch, was ihr seht. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Es wird euch hinzugefügt werden. Solche Aussagen, die ja nun mal O-Ton aus dem Mund von Jesus kommen, die machen etwas mit mir, muss ich sagen. Das macht mich vorsichtig und hat mich vorsichtig gemacht. Als junger Mensch habe ich manche Dinge nicht gewusst. Aber heute weiß ich, nein, ich werde gewisse Reden nicht führen und ich werde gewisse Dinge nicht anschauen, ich werde gewisse Dinge nicht tun, weil ich weiß, es wird mir ein Maß hinzugefügt werden. Ich mache es nicht mal deshalb, aber heute ist Liebe. Wenn wir da den Ursprung zurücksehen, die Liebe deckt der Sündenmenge, es ist wie eine Schale. Ja, mag sein, also wer von euch ist hier perfekt? Mit dem Handzeichen. Oh Leute, weißt du, niemand ist vollkommen. Und ich bitte dich, wenn du enttäuscht wirst, so wie in der familiären Situation von Sem, Ham und Jafet und Noah, vielleicht bist du von Menschen, denen du vertraut hast, bitter enttäuscht worden. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Triff eine Entscheidung. Du sagst aber, Herbert, ich fühle mich nicht so, dass ich es nicht zurechne. Ich weiß, ich habe mich oft nicht so gefühlt. Aber ich habe mich vor Jahren entschieden, ich werde, was andere Böses tun, ihnen nicht mehr zurechnen. Ich rechne es ihnen nicht mehr zu. Ich habe mich vor Jahren entschieden. Und das hat das Leben total vereinfacht. Ich weiß dann hinterher nicht mal mehr, was die Leute Böses gemacht haben. Weil es ist mir, ich rechne es nicht zu, was ich nicht zurechne. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, also habe ich auch keinen Haken in mir. Weil wenn wir uns erbittern lassen, du hast mich erbittert und am Dienstag beim Abendmahl sehe ich dich ja wieder. Aha, da ist sie wieder. Die hat das letztes Mal abgelassen. Ich habe es zugelassen, dass sie was mit mir macht. Aber du kannst sagen, was immer du willst, es wird mit mir nichts machen. Ich werde dich genauso lieben wie vorher, werde wissen, dass du wahrscheinlich gerade schlechte Laune vielleicht gehabt hast oder vielleicht, dass du auch im Fallstrick des Teufels irgendwo reingefallen bist. Aber ich werde es dir nicht zurechnen. Warum sollte ich es tun? Denn wäre sie ein Gotteskind, das unter Jesus leben würde, würde sie sich nicht so verhalten. Also warte ich, dass sie wieder unter Jesus kommt und solange habe ich sie einfach weiter lieb. Danach natürlich auch. Der Blödmann sitzt fröhlich locker da und feiert Abendmahl und du fängst an zu schwächeln. Ja, so ist das. Ja? Und kriegst sogar noch was oben zugefügt. Es wird noch schwerer als bei dem anderen. Ja, es ist herrlich, ne? Also da will man doch lieber großzügig sein, oder? Ja. Vielleicht kannst du dem anderen sagen, du bitte lass mich mit dir großzügig sein. Aber wie auch immer. Das sind meine Gedanken, die ich heute Abend mit euch teilen wollte. Lasst nicht zu, dass das Verhalten oder das, was andere tun, lasst nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen oder dein Verhalten zum Negativen ändern. Lass es nicht zu. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es ist Gemeindealltag und man hätte oft Grund und vom natürlichen, verstandesmäßigen hätte man Recht, sich aufzuregen, ob es nun über Gemeindeglieder sind oder ob es über Mitarbeiter sind. Man hätte Grund und Recht, sich aufzuregen. Wenn du manchmal denkst, du hast in Menschen viel investiert und es kommt wenig bei raus. Wenn wir das anfangen anzuschauen, dann macht es was mit uns. Und dann hören wir auf, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Wir müssen dann solche, die nicht in Jüngerschaft laufen wollen, loslassen. Einfach gehen lassen. Und die, die neu dazukommen, mit denen gehst du weiter in Jüngerschaft. Man muss einfach loslassen. Du musst lernen, im Leben loszulassen. Und glaube mir, es wird dir nie gelingen, dass alle mit dir immer einer Meinung sind. Funktioniert nicht. Aber dass du alle lieb haben kannst, das funktioniert. Weil die Agape, die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unser Herzen und wir können lieb haben. Wir können die unmöglichsten Menschen lieb haben. Und wenn wir dann noch die Entscheidung treffen, wir rechnen ihnen das Böse nicht mehr zu und wir lassen uns auch von diesen Leuten nicht mehr erbittern, dann kannst du sie umarmen, dann kannst du mit ihnen fröhlich sein. Du verhältst dich mit ihnen letztlich so, als wäre alles tipptopp in Ordnung, weil du überlässt sie Gott. Und du weißt, ich gehe meinen Weg mit Jesus und sie gehen auch. Und das schafft eine ganz andere Atmosphäre. Lass nicht zu, dass andere dein Verhalten bestimmen. Lass nicht zu, dass andere dich einen Keil zwischen der Beziehung, zwischen dir und Jesus bringen. Weil Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Ist ganz klar. Wir können beten, wir können das Blut Jesu, also wenn wir sagen, oh, dass ich nehme dein Blut in Anspruch, reinige mich von meiner Sünde, sagt Jesus, nee. Ja, aber Herr, du hast gesagt, wenn wir Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Du hast es gesagt, Herr, dein Blut reinigt mich. Ja, Jesus sagt, davor habe ich aber eine Bedingung gestellt. Vergib dem, der dir Unrecht getan hat. Wenn du ihm nicht vergibst, werde ich dir nicht vergeben. Ein Mensch, der anderen nicht vergibt, kriegt keine Vergebung. Egal, auch wenn du in ein Blutfass von Jesus reinschlüpfst, kriegst keine Vergebung. Vergebung kriegen wir erst, wenn wir anderen vergeben und großzügig sind. Anders geht es nicht. Ist auch gut so, ne? Sonst wären wir ein Haufen selbstgerechter Leute. Ja, ich lade dich ein, heute Abend zu sagen, Jesus, ich lasse die los, die mich verletzt haben, die mit mir nicht gut umgehen vielleicht. Du weißt die Situation in deinem Leben. Ich lasse sie los und ich werde nicht zulassen, dass das, was sie getan haben, mein Verhalten verändert oder bestimmt. Wenn du heute Abend jemand bist, der sagt, ich bin eigentlich einer, ich höre mir an, wenn andere rumkritisieren und andere rumlästern. Ich höre mir an, wenn andere negativ reden und ich halte meinen Mund. Ich sitze und halte meinen Mund dabei, dann bist du schuldig, dann bist du ein Mittäter. Wenn wir in einer Runde sitzen, wo negativ geredet sind, selbst wenn wir nur sitzen und den Mund halten und zuhören, sind wir Mittäter, weil wir signalisieren den Negativredenden, ich bin deiner Meinung, selbst wenn wir nichts sagen. Ja? Deshalb, da müssen wir Buße tun. Und wenn wir das tun in unserem Leben, kann ich euch sagen, können wir keine Beziehung mit Gott haben. Du kannst anbetteln, du kannst Gott anflehen, du kannst auf den Knien rutschen, jedes Mal hier rumrutschen auf den Knien. Aber wenn du das Verhalten nicht änderst, wird Gott dir nicht begegnen. Du kannst Bücher lesen, wie Gott anderen Menschen begegnet. Gott sagt ja, aber sie haben Buße getan. Wenn wir das nicht tun, wird er uns nicht begegnen. Tut er nicht. Macht er nicht. Er wird sein Wort deinet und meinetwegen nicht verändern. Ja. Es geht ja um eine Grundhaltung. So Partizip Präsens sagt, wenn ich das immer wieder tue, also ich gehe immer wieder, ich weiß, ich lebe daneben, ich lebe bewusst verkehrt, ich entscheide mich auch verkehrt zu leben und diesen verkehrten Lebensstil, aber wenn ich zum Abendmahl komme, mal schnell Vergebung, aber dann lebe ich wieder so weiter. Dann habe ich ja nicht Buße getan. Und so, meine Geschwister sind alle bescheuert und sie sind alle sowieso blöd. Das haben ja auch inzwischen alle schon gemerkt, dass alle blöd sind. Und wenn ich diese Haltung beibehalte, dann habe ich eine negative Haltung. Ich habe jetzt übertrieben. Und wenn ich diese Haltung nicht ändere und sie als wertvoll, du hast Bausteine heute Morgen gesprochen, wertvolle Bausteine, wenn wir das nicht ändern, es ist ja so, wenn ich gegen Seraphim rede, dann rede ich gegen einen Teil des Körpers von Jesus. Das ist ja des Schuldig des Leibes, am Leib des Herrn heißt es ja da. Ich rede negativ über Seraphim, das heißt, ich rede negativ über Gott. Wenn ich sage, Mensch, weißt du, dieser Seraphim, der könnte auch anders predigen. Wie kann man nur so komisch predigen? Dann beschimpfe ich gerade Gott, weil Gott ihn gerufen und ihn gemacht hat. Ich kann ihm helfen, Dinge besser zu machen, wo ich meine, sie könnten besser sein. Aber Negativhaltung, dann richte ich Gott. Ja, und weil es ist erst ein Teil des Körpers. Er ist ein Teil des Körpers. Du, jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Teil des Körpers Jesu. Und wenn ich negativ den anderen beurteile, ihn kritisiere oder rede negativ über ihn oder höre mir negative Reden über jemand anders zu, dann bin ich genauso einer, als wenn er schlecht redet. Wenn ich das immer tue und wenn ich dabei bleibe, es nicht abstelle, dann bin ich dann muss ich mich eigentlich bekehren. Wenn du hergehst und du lästerst in meiner Gegenwart über meine Brüder und Schwestern, dann würde ich sagen, du tut mir leid. Ja klar, aber die Bibel sagt, du bist ein Lästerer, wenn du sowas tust. Und die Bibel sagt, sitzt nicht zusammen mit Lästerern. Also werde ich den Platz verlassen. Ich werde mit solchen Leuten nicht zusammensitzen. Ganz radikal. Mit solchen Leuten sitze ich nicht zusammen. Es geht nicht um beruflich. Aber es geht auch beruflich. Ich bin ja auch beruflich gewesen, außerhalb von Gemeindemauern. Und dann habe ich gesagt, Leute, finde ich gerade nicht gut, was ihr hier redet. Nein, ich habe das als normaler Mensch gesagt. Nicht als Pastor, hat überhaupt nichts mit Pastor zu tun. Und ich habe Leuten gesagt, wenn ihr so redet, dann esse ich mein Frühstück woanders. Und dann stehe ich auf, nehme mein Brötchen und setze mich in eine andere Ecke. Aber das ist aber ein komischer, bei dem kann man nicht mal reden, man kann sich nicht mal Luft machen, dann geht er weg. Ja, ganz klar, ihr macht euch nicht Luft, ihr redet gerade Scheiße. So sage ich das dann. Und dann gehe ich und setze mich woanders hin und trinke meine Cola oder meinen Apfelsaftschorle und mein Brötchen woanders. Fertig. Aber ich werde nicht bei so Lästerern dabei sitzen. Werde ich nicht tun. Warum sollte ich das?
Ich würde euch gerne ein Zeugnis erzählen. Als ich zum Glauben kam, da war besonders eine Person, die mir geholfen hat und mit mir viel Zeit verbracht hat, einfach für geistliche Fragen und so weiter. Und irgendwie habe ich dann mit der Zeit gemerkt, die hat immer schlecht geredet, besonders über die Gemeindeleitung. Das ist mir so richtig aufgefallen. Und am Anfang dachte ich mir, naja, ist ja jetzt okay, das konnte jetzt auch nicht beurteilen, ist da was dran oder nicht. Und letztendlich hat diese Person dann auch mehrere Leute da so mit reingeholt. Und dann war das so eine kleine Gruppe und die haben immer, wenn sie so alleine waren und ich war dann irgendwie dabei, haben die dann angefangen zu lästern. Na, das ist nicht gut und das ist nicht gut und zu grün, zu blau, zu gelb, zu lila, keine Ahnung, alles Mögliche. Und am Anfang dachte ich mir, naja, ich kann denen ja helfen, so es richtig zu sehen. Kann ich doch machen, ist doch gut. Ist doch eine gute Eigenschaft von mir, oder? Ja, es hat ungefähr vielleicht zwei, drei, vier Gespräche gebracht. Und dann habe ich genauso gedacht. Und habe eigentlich das praktisch, ich habe angefangen, das anzunehmen. Und habe tatsächlich gemerkt, wie mein Glaubensleben nachlässt. Weil ich angefangen habe zu urteilen. Und deswegen kann ich das total bestätigen. Ich musste davon Buße tun. Ich musste sagen, nee, das ist nicht richtig. Es geht jetzt nicht darum, dass man vielleicht irgendetwas anders mal sieht und irgendwie eine Verbesserung hat. Das ist ja nicht das Thema. Darum geht es ja nicht, sondern es geht um das Verurteilen. Um zu sagen, der ist falsch, der ist schlecht, das Drüberstellen. Das ist das Thema. Ich würde es so machen. Also wenn ich mal Pastor dieser Gemeinde wäre, würde ich das so machen. Und das ist das Thema, ja. Es geht auch, diese Thematik, soll ich dabei sitzen? Es geht tatsächlich darum, es tut mir überhaupt nicht gut. Auch meinem Glaubensleben tut es nicht gut. Und ich musste mich tatsächlich distanzieren von den Leuten. Ich habe dann einfach nichts mehr mit denen zu tun gehabt. Und das hat mich im Glaubensleben weitergebracht. Erstmal habe ich mich alleine gefühlt, aber es hat mich im Glaubensleben weitergebracht. Ich habe sie nicht, und das ist das, was der Herbert meint, ich habe sie nicht verurteilt. Ich weiß, dass es biblisch nicht gut ist, so zu denken, aber ich sage ja nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Das ist der Unterschied. Die anderen haben sich drüber gestellt. Es ist ja nur, und da spricht einfach auch Paulus zum Beispiel zu Timotheus, Sektierer, weise ab. Ganz eindeutig, ne, ist immer so direkt, wenn jemand sektieren möchte, und das ist auch gefährlich für Gemeinde, das ist sogar richtig gefährlich. Wir reden hier von Gemeindespaltungen, die passieren können und so weiter. Es gibt ja andere Gemeinden, da ist sowas, passiert sowas und dann gibt es richtig Spaltung. Die muss man abweisen.
Und die Schrift ist eindeutig. Die Schrift sagt, wenn jemand im Ehebruch lebt, iss nicht mit ihm zusammen, geh nicht in sein Haus, lade ihn nicht in dein Haus. Die Schrift sagt, habe keine Gemeinschaft mit ihm, bis er Buße tut. So. Oder die Schrift sagt, wenn jemand nicht arbeiten will, faulenzt. Es ist nicht, dass jemand seinen Job verloren hat, sucht, aber jemand diesen Einschlag nicht zu arbeiten. Die Bibel sagt, nehmt ihn nicht in euer Haus, ladet ihn nicht zum Essen ein, geht auch zu ihm nicht zum Essen, habt keine Gemeinschaft mit ihm, damit er wach wird und seinen Lebensstil ändert. Gott sagt, sollst du nicht machen. Weil dann wird das auf dich abfärben, was Serafin jetzt sagt. Es färbt dann auf dich ab. Weil man wird so, naja, ist halt das Leben, ist halt so. Und Leute, die in Ehebruch leben, leben ja auch mit einem Ehebrecher, die haben in ihrem Leben einen ehebrecherischen Geist, einen Hurereigeist. Ja, und wenn du mit diesen Personen weiter Gemeinschaft hast, geht das auf dich, färbt das bei dir ab. Gar keine Frage. So, also es geht um diese Dinge. Und die Bibel sagt, wenn jemand ein Hurer ist, ein Ehebrecher und Hurer, habt keine Gemeinschaft mit ihm. Und dann sagt Paulus, ich spreche von den Hurern, die sich Christen nennen, die sich Brüder nennen und in der Gemeinde sind. Ich spreche nicht von den Hurern und Ehebrechern in der Welt, denn dann müsstet ihr die Welt räumen. Die wollen wir gewinnen. Aber einer, der für Jesus gewonnen ist und dann so ein scheiß Leben führt, sorry, Gott sagt, von dem wende dich ab. Paulus hat dem sogar den Satan übergeben. Den habe ich dem Satan übergeben, dass Satan ihn körperlich schlägt, dass er vielleicht endlich mal Buße tut. Hymenäus und Ande, ich habe sie dem Satan übergeben, weil sie Irrlehren verbreiten. Ganz klar, das sind klare Linien. Und das müssen wir sehen. Und ich spreche nicht von den Hurern und Sündern dieser Welt, denn dann müssten wir die Welt räumen. Die wollen wir gewinnen. Aber da können wir auch ein Gespräch führen. Leute, lasst uns auch das Gute da sehen. Das ist etwas anderes, als wenn wir als Gläubige über jemand herziehen. Und dann, das ist ein ganz anderer Punkt. Okay, das wollte ich mal noch gesagt haben. Denn die Bibel sagt ja, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen und die Lästerer. Und das ist ja eine Anordnung, die der Herr gibt. Es ist ja nicht jetzt so, nee, zieht das mal in Erwägung. Er sagt, nee, setzt euch nicht mit solchen Leuten zusammen. Weil das prägt uns, das macht etwas mit uns. Okay?
Noch eine kurze Hilfe zum Arbeitsplatz. Ich kenne das auch. Das findet ja nicht nur in den Pausen statt, dass da gelästert wird und du sitzt da dabei. Und ich kenne das, dass es wirklich während der Arbeitszeit, also im laufenden Betrieb sozusagen, stattfindet. Und du denkst, du kannst dem nicht entfliehen. Das ist so dieses, manchmal, man fühlt sich da wie ausgeliefert. Man denkt so, eigentlich würde ich jetzt gerne fliehen. Eigentlich würde ich jetzt gerne das machen, was der Herbert gesagt hat, aufstehen und weggehen und sagen, mit den Lästerern habe ich nichts mehr zu tun. Aber du kannst es nicht, weil du musst deine Arbeit machen. Und da gibt es auch eine Sache, wie du das machen kannst. Ich habe das einmal erlebt an meinem Arbeitsplatz. Da war eine Kollegin, die war keine Vorgesetzte, aber die hat immer über alle hat sie gelästert, und zwar während der laufenden Arbeit. Also die Leute, über die sie gelästert hat, die saßen wirklich nur einen Meter von ihr entfernt und die konnten das auch hören. Und das Ende vom Lied war, dass irgendwann neben dieser Kollegin niemand mehr sitzen wollte. Es musste aber einer auf diesem Platz sitzen. Und da haben also alle so nach und nach durchrotiert. Alle haben gesagt, ich sitze da nicht mehr. Und zum Schluss war ich dran. So, ich war halt übrig, ne? Ja, was machst du jetzt? Ich habe mich neben sie hingesetzt. Sie hat wie immer angefangen, oh, was der, hast du gesehen, wie der, was der wieder für einen Scheiß gemacht hat und so. Und ich habe gesagt, pass mal auf, ich habe nichts gegen dich. Ich bin auch nicht dein Vorgesetzter. Aber solange ich neben dir sitze, möchte ich sowas nicht hören. Entweder du hörst damit auf oder ich sitze nicht mehr neben dir. Und die war bestimmt 15 oder 20 Jahre älter als ich, die hätten meine Mutter sein können. Und habe ich mit ihr so geredet. Und die war, einen Tag lang war die sauer auf mich und ab dem nächsten Tag waren wir die besten Freunde. Weil ich einmal ihr ganz klar gesagt habe, so geht's nicht. Und das ist eine Sache, das kannst du erleben, dass in dem Moment, wo du einmal eine klare Ansage machst, ich habe zum Beispiel auch manchmal gesagt, wenn jemand kommt und sagt zu mir, oh, guck mal, was der wieder gemacht hat, dann sage ich, Moment, das habe ich nicht im Vertrag, ich bin nicht dem sein Vorgesetzter. Ich bin vom Arbeitsvertrag her, bin ich dem gleichgestellt. Ich darf den nicht beurteilen. Und dann merken die Leute dann, oh, eigentlich darf ich es ja auch nicht, ne? Also überleg dir mal selber so ein bisschen ein Repertoire, wie du darauf reagieren kannst. Es gibt Möglichkeiten, wie man dem auch entfliehen kann, selbst wenn du denkst, du kannst dem nicht entfliehen.
Ja, die Herausforderung. Ein Banker, der Christ ist, der kam mal zu mir und sagt, Herbert, das ist nicht in unserer Gemeinde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er sagt, da ist eine Kollegin in unserem Büro, die ist total scharf auf mich. Und er sagt, ich sitze an meinem Arbeitsplatz und die geht also auch immer sehr knapp angezogen. Und er sagt, die kommt dann zwischendurch, setzt sich richtig breit auf meinen Schreibtisch und sagt, du, können wir heute Abend nicht irgendwie mal was unternehmen, zusammen essen gehen? Und dann sagt er, hör mal, du weißt, ich bin verheiratet. Mach doch nichts, wir können doch auch mal zusammen aber ausgehen, man muss das doch nicht so eng sehen. Und er sagte, du, ich möchte das nicht, lass mir nur. Das hat die jeden Tag gemacht. Ich sage, warum lässt es dir gefallen? Ich sage, du wirst nie wieder auf meinem Schreibtisch sitzen. Und solltest du nicht aufhören damit, werde ich zu unserem Chef gehen und sagen, dass ich mich durch dich genötigt und belästigt fühle. So einfach ist das. Und ich sage, oder du kannst beten im Namen Jesu, ich befehle, dass mein Schreibtisch sauber ist und dass da nicht nacktes Verkaufsfleisch da drauf kommt. Und innerhalb kurzer Zeit hat sich das Problem gelöst. Er hat dann Klartext geredet. Und nicht einfach so, meistens, wir wollen ja nicht unhöflich sein und noch der Dame gegenüber. Weißt du, manches Mal ist auch so, Leute treffen sich, auch Gläubige und auch, sagen wir, manchmal sind es auch Mitarbeiter. Die treffen sich und kritisieren und sitzen zusammen und kritisieren. Ich kann dir nur sagen, aus über 40-jähriger Erfahrung, diese Mitarbeiter entfernt Gott über kurz oder lang. Mitarbeiter, die negativ sich äußern über andere in der Gemeinde, ob es nun ihre Leiter sind oder über andere, Mitarbeiter, die sich negativ äußern, die entfernt Gott aus der Gemeinde. In der Regel geschieht es so, dass diese Leute den Wunsch kriegen, die Gemeinde zu verlassen. Und Jesus sagt, jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, die entfernt er selbst. Und Gott entfernt Menschen einfach dann, auch aus Leiterschaft, auch als Mitarbeiter. Er entfernt sie, tut sie. Und die Leute, warum gehen die denn jetzt weg? Ganz einfach, weil sie gottlos leben. Nur wir präsentieren das nicht immer der Gemeinde. Aber es sind Leute, die gottlos leben und Gott sagt, die sind untragbar und Gott entfernt sie aus der Gemeinde. So einfach ist das. Und dann hast du manchmal vielleicht über Jahre, Jahrzehnte auch in Leute investiert. Und das muss man eben aushalten. Dafür bist du halt wieder Leiter. Musst du aushalten. Und es ist nicht einfach. Paulus sagt, meine tägliche Sorge um die Gemeinden. Und ich habe Tag und Nacht oft mit Weinen und Flehen für euch verbracht und so weiter. Lest mal den Kampf, den der Paulus gehabt hat. Ein Riesenkampf. Und er sagt, und dann tue ich meinen Dienst. Oft bin ich unter falschen Brüdern. Vom Angesicht tun sie so, als wenn alles okay und hintenrum machen sie es genau anders. Das sind normale Zustände, die du als Leiter erlebst. Aber was du auch als Leiter erlebst, dass du richtig gute, tolle Freunde hast. Das erlebst du auch. Und das ist auch das Tolle. Und das sagen wir, haben hier auch in der Gemeinde, wenn ich gerade denke, das Leitungsteam, wir drei Ehepaare, wir sind ja richtig, das ist Freundschaft, das ist ein Herz und eine Seele, Beziehung. Aber das ist nicht so, alles ist in Ordnung, alles schön. Da sitzen wir zusammen, da tauschen wir uns aus. Wie können wir Dinge besser machen? Gott, was möchtest du? Gott, haben wir wo was versäumt? Haben wir was verpasst? Vielleicht, du hast einen Plan, wie diese Schritte gemacht werden sollen. Da sitzen wir zusammen, da wird geackert mit Gott, vor Gott, miteinander und dann schauen wir uns die Dinge an, was Gott tun möchte. Das ist, was Gott so. Und das ist Freundschaft, da ist auch keiner beleidigt. Genau. Aber wir sind, das ist Freundschaft, da wächst etwas miteinander. Und da teilt man sich auch mit. Da, untereinander teilt man sich auch mit, wo es einem nicht gut geht, wie man sich fühlt. Ja? Und all diese Dinge, das ist Beziehung. Ja? Und Paulus sagt, das ist eigentlich was für die ganze Gemeinde so sein soll. Wir sollen alle so ein Herz-zu-Herz-Beziehungsgeflecht sein. Das ist, was Gott sich wünscht.